Jetzt kommen wir zu einem der versteckten Hidden Champions dieses Entrepreneurship Summits. Patrick.
Danke. Ich freue mich, dass ihr auch so zahlreich hier erschienen seid, weil das Thema natürlich jetzt nicht so bekannt ist wie Design Thinking. Ihr müsst mal in Google eingeben das Wort Design Thinking und Business Model. Da habe ich mal meine Meinung dazu geschrieben, weil ich glaube, es ist nicht nur entscheidend, welchen Prozess ich mache, sondern welche Frage ich eigentlich in diesen Prozess hineingebe. Und daran scheitern eigentlich heute relativ viele Projekte im Design Thinking Bereich, weil ich nur inkrementelle Fragen erlaube, überhaupt in diesen Prozess hineinzugehen. Für mich stellt sich die Frage, ja, wie komme ich eigentlich von einer guten Geschäftsidee zu einem tragfähigen Geschäftsmodell? Und dann lohnt es sich eigentlich immer zu gucken, was ist in der Vergangenheit passiert, was sind große Innovationen gewesen. Ihr seht hier den Transistor, in den 40er Jahren erfunden. Und das Einzige, was den Herren in Bell Laboratories eingefallen ist mit dieser Technik, war, da könnte man doch bessere Hörgeräte draus machen. Das war das Einzige, was diesen Herren eingefallen ist, weil sie haben gar nicht gesehen, was eigentlich ihre Technologie in der Anwendung kam. Und dann kam dieses unscheinbare Produkt 1955 auf den Markt. Das ist das erste Transistorradio gewesen. Und das ist nicht eine Produktinnovation nur gewesen, sondern der Herr Morita-san, hat ein ganzes Geschäftsmodell daraus entwickelt, wie er eigentlich portable Unterhaltungselektronik gestalten kann. Das heißt, er hat verstanden, was kann diese Technologie und hat daraus Produkt entwickelt, aber insbesondere auch aus dem Produkt ein ganzes Geschäft. Welche Innovation hat den global adressierbaren Markt für Mobiltelefonie am stärksten ausgeweitet? Es ist Prepaid. Der Grund ist relativ einfach. Sie können weltweit heute telefonieren in Staaten, wo es keine Staaten gibt. Also wenn Sie in Somalia telefonieren wollen, dann können Sie es. Aber versuchen Sie bitte nicht, dem Kunden eine Rechnung zu schicken. Das heißt, die große Einschränkung war, für diese Technologie sich fortzusetzen, war, wie komme ich an mein Geld? Und das Faszinierende ist, wir machen uns nie darüber Gedanken, wie wir an unser Geld kommen. Weil das ist ja eigentlich historisch normal. Für uns hier im Westen ist es normal, dass wir eine Rechnung schreiben und der andere nach 60 oder nach 30 Tagen zahlt. Und wenn Sie nicht sich im Kopf mal überlegen, dass Ihr Ertragsmodell, dass Sie das auch ändern können, dann können Sie noch so viele kreative Köpfe zusammentun. Wenn Sie nicht wissen, dass das ein Faktor ist, den Sie ändern können, reicht der kreativste Prozess nicht aus. Weil wir nämlich eigentlich nur gut sind in etwas, was wir kennen, können wir verändern. Weil sonst kommt, was wir nennen, Mods raus. Wenn Sie Kunden fragen zu einem bestehenden Produkt, wird er immer sagen, ich möchte mehr des Gleichen für den halben Preis. Aber der Kunde kann per se nicht unbedingt neue Bedürfnisse kennenlernen. Kein Mensch hat an die T-Kampagne gedacht. Es musste einer kommen und die T-Kampagne erst ihm präsentieren, damit er diesen Nutzen sah. Vielleicht kann man das zusammenfassen. Wir haben die Technologie gesehen, wir haben Produkte gesehen, wir haben Prozesse. Am wichtigsten ist immer das Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell, wie Sie zusammenarbeiten, ist immer wichtiger als die zugrunde liegende Technologie. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist denn so ein Geschäftsmodell? Was ist das eigentlich? Vielleicht kurz noch rückzugehen auf Technologie. Wenn man hier ist, merkt man sehr stark, dass Sie nicht einen technologischen Hintergrund haben, die meisten zumindest. Ich habe relativ viel mit dem Fraunhofer-Institut gemacht und die haben immer brillanteste Technologien. Ich bin begeistert. Die können in jeder Detaillierung gewisse Sachen erklären. Aber die wissen nie, wofür sie sie anwenden wollen. Und das sollte eigentlich auch diese Übersetzungsfähigkeit sein. Das Schlimme nämlich daran ist, dass Technologie keinen Wert direkt schafft, sondern Technologie kann wir einer Geschäftsstrategie, nämlich Sie überlegen sich, was können Sie damit machen, definieren Sie in Ihrem Geschäftsmodell oder Strategie, definieren Sie, was Sie eigentlich machen wollen, sprich Ihr Geschäftsmodell. Und erst das Geschäftsmodell schafft dann den Wert. Und beim Geschäftsmodell geht es um die eine einzige Frage, nämlich die richtigen Dinge tun. Nämlich nicht Dinge richtig tun, sondern die richtigen Dinge tun. Und beim Herrn Faltin sieht man das unheimlich schön. Er hat ganz vieles falsch gemacht bei der Tierkampagne. Aber weil das grundsätzliche Geschäftsmodell richtig war, konnten all diese Fehler ausgebügelt werden. Das war seine Stärke. Und sein Komponentenansatz geht ja genau in die Richtung, nehmen Sie Leute, die Ihnen die Dinge dann richtig machen können. Aber Sie müssen finden, was wirklich richtig ist. Wir haben den Begriff Geschäftsmodell andauernd gehört. Frage, was ist es? Für mich ist es eigentlich so zwei Dinge. Das erste ist ein Beschreibungsrahmen, ein Organisationsablauf von Ihnen, wie Ihre DNA. Das Faszinierende an der DNA ist, ich habe eine, ich kenne sie nicht und trotzdem funktioniere ich. Das heißt, ein Großteil Ihres Geschäftsmodells, wenn Sie etabliert sind, ist gar nicht klar ersichtlich. Und das ist auch das Schöne, dadurch können Sie es auch schwieriger kopieren. Das einerseits ist also das Geschäftsmodell das DNA eines Unternehmens. Und genauso wichtig, wenn nicht fast wichtiger, ist die Frage, warum oder welchen Sinn schaffe ich eigentlich für meine Mitarbeiter und Kunden? Sie können es einfach mit der Frage sagen, warum soll ein Kunde Sie lieben? Oder noch anders, wenn Sie morgen weg sind, wird Ihnen irgendeiner nachtrauern? Und wenn ja, für was? Das sollten Sie auch in Ihrem Geschäftsmodell beantworten können. Und letztendlich, wenn man so ein bisschen von dieser philosophischen Seite weggeht, sind es drei Fragen, die Sie für sich beantworten müssen. Die erste Frage, welchen Nutzen stifte ich? Für wen? Weil Sie müssen nicht nur Nutzen für den Kunden stiften, sondern sollten auch vielleicht motivierte Mitarbeiter haben, die nicht nur aus Geldgründen bei Ihnen arbeiten. Sie sollten Partner haben, die sagen, ja, mit dem zusammen kann ich mehr Geschäft, besseres Geschäft machen. Die zweite Frage ist, ja, wie mache ich das jetzt? Und die dritte ist, nicht ganz unentscheidend, wie verdiene ich Geld? Und es ist sehr interessant, wenn man so sieht, wie Manager sagen. Ich frage immer als erstes, wenn ich Managerkurse mache, what's the purpose of your business? Was ist die Daseinsberechtigung Ihres Geschäfts? Dann sagen die alle, Geld verdienen. Und wenn man dann Startups die gleiche Frage stellt, dann sagen, ich habe eine geile Geschäftsidee, die möchte ich in den Markt bekommen. Und beide haben irgendwie recht und sind trotzdem falsch. Das A und O eines Geschäftes ist, Kunden zu generieren, die begeistert sind und dafür bereit sind, Geld zu zahlen. Jetzt brauchen wir noch eine Sprache dazu, damit wir auch ein bisschen klarer sind, als immer zu sagen, ja, mein Geschäftsmodell funktioniert nicht. Die erste Frage eben ist, welchen Nutzen stifte ich? Das ist die Value Proposition. Irgendeiner hat es auf Wikipedia mal mit Nutzenversprechen übersetzt ins Deutsche. Sie können aussuchen, was es ist, aber wenn Sie darüber diskutieren, benutzen Sie einfach den Begriff Nutzenversprechen oder Value Proposition. Sagen Sie, welchen Nutzen stiften Sie? Die zweite Frage ist ja, wie mache ich das? Ja, das ist die Wertschöpfungsarchitektur. Wie schaffen Sie das eigentlich? Und Sie merken, ich trenne bewusst zwischen dem Wie und welcher Nutzen Sie stiften, weil das Produkt ist wirklich erst in dieser Wertschöpfungsarchitektur drin. Nicht ganz unwichtig eben das Ertragsmodell. Womit verdiene ich Geld? Und die meisten denken, das wäre immer menschlich oder das wäre natürlich schon gegeben. Das haben wir ja gerade bei der Mobiltelefon nie erlebt. Sie können ganz woanders Geld suchen. Es kann ein anderer sein, der zahlt. Es kann sein, dass Sie ein Abo-Modell machen. Da gibt es unheimlich viele Varianten. Spielen Sie mit diesen Varianten. Und dann werden Sie sehen, dass auch ganz andere Value Propositions möglich ist, je nachdem, was Sie eigentlich chargen. Jetzt nochmal kurz zurückzugehen, wie sich eigentlich Unternehmen sehen. Ein Kunde von mir, der macht sowas. Und wenn man sich fragt, was sie machen, in welcher Branche sie sind, dann sagt er, ich bin in der Elektrowerkzeugbranche tätig. Das heißt, sie definieren sich über ihr Produkt. Wenn man dann Leute fragt, die das hier herstellen, dann sagen die, ich bin in der kunststoffverarbeitenden Industrie. Und wenn man dann noch die Schraube dazu nimmt, dann sagt er, ich komme aus der metallverarbeitenden Industrie. Das heißt, der erste definiert sich über das Endprodukt, der zweite über den Werkstoff und der dritte auch. Aber ganz ehrlich, den Kunden interessiert es nicht, in welchem Branchenverband sie nachher tätig sind. Sondern eigentlich hatte die Kundin eine einzige Job oder Aufgabe, die sie lösen wollte. Sie wollte nämlich ein Bild hinhängen. Und dass sie natürlich dafür eine Bohrmaschine braucht, ein Dübel und eine Schraube, ist logisch. Aber den Job, den sie lösen wollte, war ein Bild aufhängen. Warum gehe ich diesen weiten Weg? Relativ einfach. Der Wettbewerber wird nicht ein anderer Elektrowerkzeughersteller sein, sondern eine Firma namens Tesa, die plötzlich einen Powerstrip macht, weil die löst das gleiche Kundenproblem. Und da ist eigentlich die Chance, wenn Sie einen Markt definieren über den Job, den beim Kunden zu lösen ist, werden Sie feststellen, das sind unglaublich viele neue Möglichkeiten. Das heißt, wenn Sie Ihr Geschäftsmodell beschreiben, fangen Sie an mit der Value Proposition. Oben ist der Kunde und welchen Job lösen Sie diesem Kunden? Und dann beschreiben Sie den Nutzen, den dann Ihr Angebot später hat. Wenn man das dann zusammenfasst, hier oben, den Teil haben Sie gesehen, die Value Proposition ist links, kommt dann der Bereich, wie mache ich das? Und dann können Sie ganz viele Komponenten haben. Sie müssen natürlich mal definieren, was ist Ihr Angebot? Wie kommt das Angebot zum Kunden? Welche Wertschöpfungsschritte brauche ich eigentlich, damit der Kunde seinen Nutzen hat? Welche Kernfähigkeiten habe ich, die ich brauche dafür? Und wenn ich die nicht habe, welche Partner muss ich organisieren, damit ich am Ende die ganze Wertschöpfung erbringen kann? Ganz wichtig ist natürlich das Ertragsmodell, was unten drunter liegt. Und malen Sie das mal für sich. Weil das Spannende ist, die Zusammenhänge darunter. Und ich behaupte jetzt, dass Design Thinking ein deutlich besserer Prozess wäre, wenn man eine Frage zum Beispiel reinbringen würde, wie könnte sich ein Geschäftsmodell verändern? Weil dann könnten Leute zum Beispiel mal mit dem Ertragsmodell spielen und würden sehen, dass sich ein ganzer Optionsraum öffnet, worüber sie noch nie nachgedacht haben. Weil ein Jurist hat noch nie drüber nachgedacht, ein Designer nicht, weil wir das als absolut normal ansehen, dass irgendwie das Geld fließt. Wichtig ist bei Innovation ist, Innovation heißt nicht Nokia sein, die möglichst viele Produkte möglichst schnell in den Markt bekommt. Damit haben Sie alle anderen aus dem Markt rausdefiniert. Klassische Definition wäre, das ist hochinnovativ, neue Produkte in den Markt bringen. Und dann kam ein Kollege, Apple, der hat ein einziges Gerät in den Markt gebracht und die Nokia in den Grundfesten erschüttert, weil sie eben nicht auf Gerätebasis den Wettbewerb haben, sondern auf ganzer Geschäftsmodellebene, nämlich Plattformgedanke, Verbindungen zwischen Backup des Telefons und des Telefons selber, haben sehr gute Value Proposition auch für den Netzprovider gehabt. Und plötzlich reden alle nur noch über Apple und keiner über den Marktführer Nokia. Das heißt, Innovation heißt immer dieser kleine orange Punkt sein. Sie müssen ein Profil haben. Das kann entweder sein, weil Sie besonders sympathisch sind. Sie können aber auch der Schreck der Menschheit sein, aber dafür sind Sie am preiswertesten. Am besten, Sie müssen einfach eine Position haben, die Ihnen ermöglicht, Kunden zu gewinnen. Und wenn alle sie kopiert haben, dann müssen sie wieder ein neues Geschäftsmodell finden. Das ist leider so. Es gibt nicht das unendliche Geschäftsmodell, aber sie müssen immer gucken, nicht durch Benchmarking rausfinden, was machen die anderen und sie kopieren es, sondern genau das Gegenteil, was machen alle anderen und gucken, ob ich es nicht dann anders machen kann. Wie mache ich das? Das wird nachher Alex drauf eingehen, auf den Teil. Was unheimlich hilft, es ist überhaupt mal grafisch darstellen. Und hier sehen Sie auch, was ich zum Beispiel von Design Thinking abgeschaut habe. Mit Post-it zum Beispiel arbeiten, Ideen niederschreiben, verschiedene Varianten machen. Nehmen Sie einen Raum, kleistern Sie ihn voll mit verschiedenen Varianten. Hören Sie noch nicht mit der ersten Idee auf, wo das Geld herkommt. Es gibt ganz viele Ansatzpunkte. Wir gehen viel zu früh eigentlich schon auf die glaubhaft richtige Lösung am Anfang. Und jeder, und das ist das Spannende, jeder Teil des Geschäftsmodells kann ein Ansatzpunkt für Innovation sein. Jeder. Das heißt, ist es Gott gegeben, dass Sie immer Produkte verkaufen oder können Sie Wartungsverträge, können Sie Abos verkaufen? Spielen Sie damit. Sie können plötzlich ganz absurde Sachen machen. Zum Beispiel dem Kunden einfach sagen, mach doch selber. Das ist dann IKEA, was einfach zwei Wertschöpfungsstufen zum Kunden ausgelagert hat. Und das Interessante, im Marketing lernen wir immer, macht mehr für den Kunden, umfassenderes Kundenerlebnis. Und faszinierend ist häufig, dass das Gegenteil auch sehr gut ankommt, wenn der Preis stimmt. Das nennt sich Aldi, IKEA etc. Das heißt, jeder Punkt ist nicht Gott gegeben auf Ihrem Geschäftsmodell oder von Ihren Wettbewerbern, sondern er ist menschlich. Und was ich eben gerne mitgebe ist, wir haben sehr viel über Kreativität jetzt gehört. Ich glaube, Gott hat einen Grund gehabt, warum er uns zwei Gehirnhälften gegeben hat. Weil wir können beides nämlich, das ist das Schöne, wir können deutlich kreativer und Sachen öffnen, wenn wir wissen, was wir öffnen können, was wir angreifen können, was für oder Parameter zu verändern sind. Das heißt, dieses Geschäftsmodelldenken ist ein kreativ-analytischer Prozess, der immer hin und her schwankt zwischen diesen Bereichen.
Es kommt noch eine neue Perspektive und als ich das erste Mal das Buch vom Alex, das Business Model Generation, das mittlerweile ausverkauft ist in dem Stand vorne, in der Hand hatte, dachte ich auch, wow, das ist ein Schritt nach vorne, weil es sozusagen diese Visualisierung hat und weil die den Prozess des Business Model Generations, wie du ihn da beschrieben hast, extrem gut nachvollziehbar ist, und zwar sowohl in der Welt der Großen, wie wir es auch beim Design Thinking gehört haben, oder wie es jetzt auch gerade beim Patrick, wie auch bei dir im Startup-Bereich. Insofern freue ich mich, dass du da bist und du hast die Bühne.
Ich gehe vor allem darauf ein, wie man Geschäftsmodelle im Bereich Startup gebrauchen kann und wie es Sinn machen kann, vorzugehen. Wir haben versucht, unsere Methoden zu kombinieren, um genau dies zu erreichen, die Erfolgsquote bei der Startup-Gründung zu erhöhen, indem man einfach bessere Geschäftsmodelle gründet. Die Frage ist, was sind die Ingredients, die Zutaten für ein erfolgreiches Startup? Natürlich ein brillanter Gründer zuerst. So, haben wir MIT, ist natürlich schon mal ein guter Erfolgsausweis. Mike hat eine Idee und ist wirklich eine extrem gute Idee. Das ist etwas, da hat ein Problem entdeckt, kann leider nicht darüber sprechen, und er denkt, dass er die Lösung gefunden hat. So, was macht Mike? Mike nimmt sich Zeit für die Analyse, setzt sich nieder, 2 Wochen lang, 3 Wochen lang, seriöse Marktanalyse. Was macht er danach? Natürlich setzt er sich wieder einen Monat hin und schreibt einen ganz seriösen Businessplan. Gut, jetzt geht er zu seinen Freunden, Venture Capitalists, und kriegt sofort Geld wegen seinem CV, wegen dem eindrücklichen Businessplan. Was passiert? Mike wird natürlich keine Zeit vergeuden. Er fängt sofort an, damit sein Unternehmen zu bauen. Er stellt schon mal die ersten Leute ein, VC of Sales, VC of this and that, und fängt damit an zu schauen, wie das aussehen könnte. Er implementiert im Prinzip sein Produkt zuerst. Gut, Mike hat extrem Erfolg, er ist überall in den Zeitungen, er wird überall eingeladen, um Keynotes zu geben, kann man eigentlich nur sagen, Mike is on a roll. Mal schauen, wie wahrscheinlich ist es, dass Mike erfolgreich ist. Das Problem ist, Mike hat 5 wichtige Punkte nicht beachtet. Erster Punkt, no business plan survives the first customer contact. Warum nehmen Sie sich Zeit, 2 Monate, 3 Monate einen Businessplan zu schreiben, wenn der sowieso nicht umgesetzt werden kann? Warum? Ein Businessplan ist ein Planungsdokument. Kann man ein Startup planen? Was denkt ihr? Ist unmöglich. Bringt uns zum nächsten Punkt. It's the business model, stupid. Naja, Mike hat eine Karriere gemacht, aber weiß er überhaupt, was ein Business Model ist? Und wenn ich hier im Raum fragen würde, würden wir wahrscheinlich alle sagen, natürlich wissen wir, was ein Business Model ist. Aber könnten wir so eine Beschreibung geben, wie das Patrick gemacht hat? Würden wir alle vom Gleichen sprechen? Könnten wir unser Geschäftsmodell aufzeichnen? Wahrscheinlich nicht. Mike hat sich, und hier stelle ich ein ähnliches Modell vor wie beim Patrick, hat sich die 9 wichtigen Fragen eines Geschäftsmodells nicht gestellt. Ja, wer sind die Kundensegmente und was sind die wirklichen Probleme? Kennt er die Kunden wirklich oder kennt er nur sein Produkt und seine Lösung? Weil er begeistert ist von seinem Produkt und seiner Lösung. Was bietet er an? Löst er wirklich ein tatsächliches Problem? Ja, nein. Weiß er, wie er am besten zu den Kunden kommt, durch welche Kanäle? Hat er das studiert? Hat er das mit den Kunden studiert? Weiß er, welche Beziehungen er aufbauen sollte? Weiß er, für was die Kunden wirklich bereit sind zu zahlen? Durch welche Revenue Streams? Okay? Dann, wenn er das wüsste, müsste er sich natürlich dann auch fragen, ja, was ist die Wertschöpfungskette? Was muss ich kennen, um das umzusetzen? Was sind die Key Resources? Brauche ich Programmierer, brauche ich Intellectual Property, was ist es, das ich brauche, um das rechts da umzusetzen? Was ist es, das ich als Startup wirklich beherrschen muss? Welche Aktivitäten? Programmierung, Research and Development, Marketing. Was sind die wirklichen Kernaktivitäten, die ich in meinem Geschäftsmodell durchführen muss? Und dann natürlich müsste sich Mike fragen, ja, mit wem könnte ich zusammenarbeiten, um, wie sagt man, leveragen auf Deutsch, um mein Geschäftsmodell zu hebeln, zu leveragen. Und dann natürlich, wenn ich die linke Seite hier kenne, kenne ich auch die Kostenstrukturen. Nur Mike ist noch nie so weit gegangen bei seinen Überlegungen über das Geschäftsmodell. Das heißt, Mike schaut sich das an, ich habe das Mike gezeigt, fragte sich, ja, was soll ich jetzt mit dem machen? Das ist ja nur ein Konzept. Ja, vielleicht könnte das Mike als Toolbox brauchen. Und dann?
Jetzt kommen wir zu einem der versteckten Hidden Champions dieses Entrepreneurship Summits. Patrick.
Danke. Ich freue mich, dass ihr auch so zahlreich hier erschienen seid, weil das Thema natürlich jetzt nicht so bekannt ist wie Design Thinking. Ihr müsst mal in Google eingeben das Wort Design Thinking und Business Model. Da habe ich mal meine Meinung dazu geschrieben, weil ich glaube, es ist nicht nur entscheidend, welchen Prozess ich mache, sondern welche Frage ich eigentlich in diesen Prozess hineingebe. Und daran scheitern eigentlich heute relativ viele Projekte im Design Thinking Bereich, weil ich nur inkrementelle Fragen erlaube, überhaupt in diesen Prozess hineinzugehen. Für mich stellt sich die Frage, ja, wie komme ich eigentlich von einer guten Geschäftsidee zu einem tragfähigen Geschäftsmodell? Und dann lohnt es sich eigentlich immer zu gucken, was ist in der Vergangenheit passiert, was sind große Innovationen gewesen. Ihr seht hier den Transistor, in den 40er Jahren erfunden. Und das Einzige, was den Herren in Bell Laboratories eingefallen ist mit dieser Technik, war, da könnte man doch bessere Hörgeräte draus machen. Das war das Einzige, was diesen Herren eingefallen ist, weil sie haben gar nicht gesehen, was eigentlich ihre Technologie in der Anwendung kam. Und dann kam dieses unscheinbare Produkt 1955 auf den Markt. Das ist das erste Transistorradio gewesen. Und das ist nicht eine Produktinnovation nur gewesen, sondern der Herr Morita Sun, hat ein ganzes Geschäftsmodell daraus entwickelt, wie er eigentlich portable Unterhaltungselektronik gestalten kann. Das heißt, er hat verstanden, was kann diese Technologie und hat daraus Produkt entwickelt, aber insbesondere auch aus dem Produkt ein ganzes Geschäft. Welche Innovation hat den global adressierbaren Markt für Mobiltelefonie am stärksten ausgeweitet? Es ist Prepaid. Der Grund ist relativ einfach. Sie können weltweit heute telefonieren in Staaten, wo es keine Staaten gibt. Also wenn Sie in Somalia telefonieren wollen, dann können Sie es. Aber versuchen Sie bitte nicht, dem Kunden eine Rechnung zu schicken. Das heißt, die große Einschränkung war, für diese Technologie sich fortzusetzen, war, wie komme ich an mein Geld? Und das Faszinierende ist, wir machen uns nie darüber Gedanken, wie wir an unser Geld kommen. Weil das ist ja eigentlich historisch normal. Für uns hier im Westen ist es normal, dass wir eine Rechnung schreiben und der andere nach 60 oder nach 30 Tagen zahlt. Und wenn Sie nicht sich im Kopf mal überlegen, dass Ihr Ertragsmodell, dass Sie das auch ändern können, dann können Sie noch so viele kreative Köpfe zusammentun. Wenn Sie nicht wissen, dass das ein Faktor ist, den Sie ändern können, reicht der kreativste Prozess nicht aus. Weil wir nämlich eigentlich nur gut sind in etwas, was wir kennen, können wir verändern. Weil sonst kommt, was wir nennen, Mods raus. Wenn Sie Kunden fragen zu einem bestehenden Produkt, wird er immer sagen, ich möchte mehr des Gleichen für den halben Preis. Aber der Kunde kann per se nicht unbedingt neue Bedürfnisse kennenlernen. Kein Mensch hat an die T-Kampagne gedacht. Es musste einer kommen und die T-Kampagne erst ihm präsentieren, damit er diesen Nutzen sah. Vielleicht kann man das zusammenfassen. Wir haben die Technologie gesehen, wir haben Produkte gesehen, wir haben Prozesse. Am wichtigsten ist immer das Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell, wie Sie zusammenarbeiten, ist immer wichtiger als die zugrunde liegende Technologie. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist denn so ein Geschäftsmodell? Was ist das eigentlich? Vielleicht kurz noch rückzugehen auf Technologie. Wenn man hier ist, merkt man sehr stark, dass Sie nicht einen technologischen Hintergrund haben, die meisten zumindest. Ich habe relativ viel mit dem Fraunhofer-Institut gemacht und die haben immer brillanteste Technologien. Ich bin begeistert. Die können in jeder Detaillierung gewisse Sachen erklären. Aber die wissen nie, wofür sie anwenden wollen. Und Das sollte eigentlich auch diese Übersetzungsfähigkeit sein. Das Schlimme nämlich daran ist, dass Technologie keinen Wert direkt schafft, sondern Technologie kann wir an der Geschäftsstrategie, nämlich Sie überlegen sich, was können Sie damit machen, definieren Sie in Ihrem Geschäftsmodell oder Strategie, definieren Sie, was Sie eigentlich machen wollen, sprich Ihr Geschäftsmodell. Und erst das Geschäftsmodell schafft dann den Wert. Und beim Geschäftsmodell geht es um die eine einzige Frage, nämlich die richtigen Dinge tun. Nämlich nicht Dinge richtig tun, sondern die richtigen Dinge tun. Und beim Herrn Faltin sieht man das unheimlich schön. Er hat ganz vieles falsch gemacht bei der Tierkampagne. Aber weil das grundsätzliche Geschäftsmodell richtig war, konnten all diese Fehler ausgebügelt werden. Das war seine Stärke. Und sein Komponentenansatz geht ja genau in die Richtung, nehmen Sie Leute, die Ihnen die Dinge dann richtig machen können. Aber Sie müssen finden, was wirklich richtig ist. Wir haben den Begriff Geschäftsmodell andauernd gehört. Frage, was ist es? Für mich ist es eigentlich so zwei Dinge. Das erste ist, es ist ein Beschreibungsrahmen, ein Organisationsablauf von Ihnen, wie Ihre DNA. Das Faszinierende an der DNA ist, ich habe eine, ich kenne sie nicht und trotzdem funktioniere ich. Das heißt, ein Großteil Ihres Geschäftsmodells, wenn Sie etabliert sind, ist gar nicht klar ersichtlich. Und das ist auch das Schöne, dadurch können Sie es auch schwieriger kopieren. Das einerseits ist also das Geschäftsmodell DNA eines Unternehmens. Und genauso wichtig, wenn nicht fast wichtiger, ist die Frage, warum oder welchen Sinn schaffe ich eigentlich für meine Mitarbeiter und Kunden? Sie können es einfach mit der Frage sagen, warum soll ein Kunde Sie lieben? Oder noch anders, wenn Sie morgen weg sind, wird Ihnen irgendeiner nachtrauern? Und wenn ja, für was? Das sollten Sie auch in Ihrem Geschäftsmodell beantworten können. Und letztendlich, wenn man so ein bisschen von dieser philosophischen Seite weggeht, sind es drei Fragen, die Sie für sich beantworten müssen. Die erste Frage, welchen Nutzen stifte ich? Für wen? Weil Sie müssen nicht nur Nutzen für den Kunden stiften, sondern sollten auch vielleicht motivierte Mitarbeiter haben, die nicht nur aus Geldgründen bei Ihnen arbeiten. Sie sollten Partner haben, die sagen, ja, mit dem zusammen kann ich mehr Geschäft, besseres Geschäft machen. Die zweite Frage ist, ja, wie mache ich das jetzt? Und die dritte ist, nicht ganz unentscheidend, wie verdiene ich Geld? Und es ist interessant, wenn man so sieht, wie Manager sagen. Ich frage immer als erstes, wenn ich Managerkurse mache, what's the purpose of your business? Was ist die Daseinsberechtigung Ihres Geschäfts? Dann sagen die alle, Geld verdienen. Und wenn man dann Startups die gleiche Frage stellt, dann sagen, ich habe eine geile Geschäftsidee, die möchte ich in den Markt bekommen. Und beide haben irgendwie recht und sind trotzdem falsch. Das A und O eines Geschäftes ist, Kunden zu generieren, die begeistert sind und dafür bereit sind, Geld zu zahlen. Jetzt brauchen wir noch eine Sprache dazu, damit wir auch ein bisschen klarer sind, als immer zu sagen, ja, mein Geschäftsmodell funktioniert nicht. Die erste Frage eben ist, welchen Nutzen stifte ich? Das ist die Value Proposition. Irgendeiner hat es auf Wikipedia mal mit Nutzenversprechen übersetzt ins Deutsche. Sie können aussuchen, was es ist, aber wenn Sie darüber diskutieren, benutzen Sie einfach den Begriff Nutzenversprechen oder Value Proposition. Sagen Sie, welchen Nutzen stiften Sie? Die zweite Frage ist ja, wie mache ich das? Ja, das ist die Wertschöpfungsarchitektur. Wie schaffen Sie das eigentlich? Und Sie merken, ich trenne bewusst zwischen dem Wie und welcher Nutzen Sie stiften, weil das Produkt ist wirklich erst in dieser Wertschöpfungsarchitektur drin. Nicht ganz unwichtig eben das Ertragsmodell. Womit verdiene ich Geld? Und die meisten denken, das wäre immer menschlich oder das wäre natürlich schon gegeben. Das haben wir ja gerade bei der Mobiltelefon erlebt, nie erlebt. Sie können ganz woanders Geld suchen. Es kann ein anderer sein, der zahlt. Es kann sein, dass Sie ein Abo-Modell machen. Das gibt es unheimlich viele Varianten. Spielen Sie mit diesen Varianten. Und dann werden Sie sehen, dass auch ganz andere Value Propositions möglich ist, je nachdem, was Sie eigentlich chargen. Jetzt nochmal kurz zurückzugehen, wie sich eigentlich Unternehmen sehen. Ein Kunde von mir, der macht sowas. Und wenn man sie fragt, was sie machen, in welcher Branche sie sind, dann sagt er, ich bin in der Elektrowerkzeugbranche tätig. Das heißt, sie definieren sich über ihr Produkt. Wenn man dann Leute fragt, die das hier herstellen, dann sagen die, ich bin ja kunststoffverarbeitende Industrie. Und wenn man dann noch die Schraube dazu nimmt, dann sagt er, ich komme aus der metallverarbeitenden Industrie. Das heißt, der erste definiert sich über das Endprodukt, der zweite über den Werkstoff und der dritte auch. Aber ganz ehrlich, den Kunden interessiert es nicht, in welchem Branchenverband sie nachher tätig sind. Sondern eigentlich hatte die Kundin eine einzige Job oder Aufgabe, die sie lösen wollte. Sie wollte nämlich ein Bild hinhängen. Und dass sie natürlich dafür eine Bohrmaschine braucht, einen Dübel und eine Schraube, ist logisch. Aber den Job, den sie lösen wollte, war ein Bild aufhängen. Warum gehe ich diesen weiten Weg? Relativ einfach. Der Wettbewerber wird nicht ein anderer Elektrowerkzeughersteller sein, sondern eine Firma namens Tesa, die plötzlich einen Powerstrip macht, weil die löst das gleiche Kundenproblem. Und da ist eigentlich die Chance, wenn Sie einen Markt definieren über den Job, den beim Kunden zu lösen ist, werden Sie feststellen, das sind unglaublich viele neue Möglichkeiten. Das heißt, wenn Sie Ihr Geschäftsmodell beschreiben, fangen Sie an mit der Value Proposition. Oben ist der Kunde und welchen Job lösen Sie diesem Kunden? Und dann beschreiben Sie den Nutzen, den dann Ihr Angebot später hat. Wenn man das dann zusammenfasst, hier oben den Teil haben Sie gesehen, die Value Proposition ist links, kommt dann der Bereich, wie mache ich das? Und dann können Sie ganz viele Komponenten haben. Sie müssen natürlich mal definieren, was ist Ihr Angebot? Wie kommt das Angebot zum Kunden? Welche Wertschöpfungsschritte brauche ich eigentlich, damit der Kunde seinen Nutzen hat? Welche Kernfähigkeiten habe ich, die ich brauche dafür? Und wenn ich die nicht habe, welche Partner muss ich organisieren, damit ich am Ende die ganze Wertschöpfung erbringen kann? Ganz wichtig ist natürlich das Ertragsmodell, was unten drunter liegt. Und malen Sie das mal für sich. Weil das Spannende ist, die Zusammenhänge darunter. Und ich behaupte jetzt, dass Design Thinking ein deutlich besserer Prozess wäre, wenn man eine Frage zum Beispiel reinbringen würde, wie könnte sich ein Geschäftsmodell verändern? Weil da könnten Leute zum Beispiel mal mit dem Ertragsmodell spielen und würden sehen, dass sich ein ganzer Optionsraum öffnet, worüber sie noch nie nachgedacht haben. Weil ein Jurist hat noch nie drüber nachgedacht, ein Designer nicht, weil wir das als absolut normal ansehen, dass irgendwie das Geld fließt. Wichtig ist bei Innovation ist, Innovation heißt nicht Nokia sein, die möglichst viele Produkte möglichst schnell in den Markt bekommen. Damit haben Sie alle anderen aus dem Markt raus definiert. Klassische Definition wäre, das ist hochinnovativ, neue Produkte in den Markt bringt. Und dann kam ein Kollege, Apple, der hat ein einziges Gerät in den Markt gebracht und die Nokia in den Grundfesten erschüttert, weil sie eben nicht auf Gerätebasis den Wettbewerb haben, sondern auf ganzer Geschäftsmodellebene, nämlich Plattformgedanke, Verbindungen zwischen Backup des Telefons und des Telefons selber, haben sehr gute Value Proposition auch für den Netzprovider gehabt. Und plötzlich reden alle nur noch über Apple und keiner über den Marktführer Nokia. Das heißt, Innovation heißt immer dieser kleine orange Punkt sein. Sie müssen ein Profil haben. Das kann entweder sein, weil Sie besonders sympathisch sind, Sie können aber auch der Schreck der Menschheit sein, aber dafür sind Sie am preiswertesten. Am besten, Sie müssen einfach eine Position haben, die Ihnen ermöglicht, Kunden zu gewinnen. Und wenn alle sie kopiert haben, dann müssen sie wieder ein neues Geschäftsmodell finden. Das ist leider so. Es gibt nicht das unendliche Geschäftsmodell, aber sie müssen immer gucken, nicht durch Benchmarking rausfinden, was machen die anderen und sie kopieren es, sondern genau das Gegenteil, was machen alle anderen und gucken, ob ich es nicht dann anders machen kann. Wie mache ich das? Das wird nachher Alex drauf eingehen, auf den Teil. Was unheimlich hilft, es ist überhaupt mal grafisch darstellen. Und hier sehen Sie auch, was ich zum Beispiel von Design Thinking abgeschaut habe. Mit Post-it zum Beispiel arbeiten, Ideen niederschreiben, verschiedene Varianten machen. Nehmen Sie einen Raum, kleistern Sie ihn voll mit verschiedenen Varianten. Hören Sie noch nicht mit der ersten Idee auf, wo das Geld herkommt. Es gibt ganz viele Ansatzpunkte. Wir gehen viel zu früh eigentlich schon auf die glaubhaft richtige Lösung am Anfang. Und jeder, und das ist das Spannende, jeder Teil des Geschäftsmodells kann ein Ansatzpunkt für Innovation sein. Jeder. Das heißt, ist es Gott gegeben, dass Sie immer Produkte verkaufen oder können Sie Wartungsverträge, können Sie Abos verkaufen? Spielen Sie damit. Sie können plötzlich ganz absurde Sachen machen. Zum Beispiel dem Kunden einfach sagen, mach doch selber. Das ist dann IKEA, was einfach zwei Wertschöpfungsstufen zum Kunden ausgelagert hat. Und das Interessante, im Marketing lernen wir immer, macht mehr für den Kunden, umfassenderes Kundenerlebnis. Und faszinierend ist häufig, dass das Gegenteil auch sehr gut ankommt, wenn der Preis stimmt. Das nennt sich Aldi, Ikea etc. Das heißt, jeder Punkt ist nicht Gott gegeben auf Ihrem Geschäftsmodell oder von Ihren Wettbewerbern, sondern er ist menschlich. Und was ich eben gerne mitgebe ist, wir haben sehr viel über Kreativität jetzt gehört. Ich glaube, Gott hat einen Grund gehabt, warum er uns zwei Gehirnhälften gegeben hat. Weil wir können beides nämlich, das ist das Schöne, wir können deutlich kreativer und Sachen öffnen, wenn wir wissen, was wir öffnen können, was wir angreifen können, was für oder Parameter zu verändern sind. Das heißt, dieses Geschäftsmodelldenken ist ein kreativ-analytischer Prozess, der immer hin und her schwankt zwischen diesen Bereichen.
Es kommt noch eine neue Perspektive und als ich das erste Mal das Buch vom Alex, das Business Model Generation, was mittlerweile ausverkauft ist in dem Stand vorne, in der Hand hatte, dachte ich auch, wow, das ist ein Schritt nach vorne, weil es sozusagen diese Visualisierung hat und weil die den Prozess des Business Model Generations, wie du ihn da beschrieben hast, extrem gut nachvollziehbar ist und zwar sowohl in der Welt der Großen, wie wir es auch beim Design Thinking gehört haben oder wie es jetzt auch gerade beim Patrick, wie auch bei dir im Startup-Bereich. Insofern freue ich mich, dass du da bist und du hast die Bühne.
Ich gehe vor allem darauf ein, wie man Geschäftsmodelle im Bereich Startup gebrauchen kann und wie es Sinn machen kann, vorzugehen. Wir haben versucht, unsere Methoden zu kombinieren, um genau dies zu erreichen, die Erfolgsquote bei der Startup-Gründung zu erhöhen, indem man einfach bessere Geschäftsmodelle gründet. Die Frage ist, was sind die Ingredients, die Zutaten für ein erfolgreiches Startup? Natürlich ein brillanter Gründer zuerst. So, haben wir MIT, ist natürlich schon mal ein guter Erfolgsausweis. Mike hat eine Idee. Und es ist wirklich eine extrem gute Idee. Das ist etwas, da hat er ein Problem entdeckt, kann leider nicht darüber sprechen, und er denkt, dass er die Lösung gefunden hat. So, was macht Mike? Mike nimmt sich Zeit für die Analyse, setzt sich nieder, 2 Wochen lang, 3 Wochen lang, seriöse Marktanalyse. Was macht er danach? Natürlich setzt er sich wieder einen Monat hin und schreibt einen ganz seriösen Businessplan. Gut, jetzt geht er zu seinen Freunden, Venture Capitalists, und kriegt sofort Geld wegen seinem CV, wegen dem eindrücklichen Businessplan. Was passiert? Mike wird natürlich keine Zeit vergeuden. Er fängt sofort an, damit sein Unternehmen zu bauen. Er stellt schon mal die ersten Leute ein, VC of Sales, VC of this and that, und fängt damit an zu schauen, wie das aussehen könnte, implementiert im Prinzip sein Produkt zuerst. Gut, Mike hat extrem Erfolg, er ist überall in den Zeitungen, er wird überall eingeladen, um Keynotes zu geben, kann man eigentlich nur sagen, Mike is on a roll. Mal schauen, wie wahrscheinlich ist es, dass Mike erfolgreich ist. Das Problem ist, Mike hat 5 wichtige Punkte nicht beachtet. Erster Punkt, no business plan survives the first customer contact. Warum nehmen Sie sich Zeit, 2 Monate, 3 Monate einen Businessplan zu schreiben, wenn der sowieso nicht umgesetzt werden kann? Warum? Ein Businessplan ist ein Planungsdokument. Kann man ein Startup planen? Was denkt ihr? Ist unmöglich. Bringt uns zum nächsten Punkt. It's the business model, stupid. Naja, Mike hat eine Karriere gemacht, aber weiß er überhaupt, was ein Business Model ist? Und wenn ich hier im Raum fragen würde, würden wir wahrscheinlich alle sagen, natürlich wissen wir, was ein Business Model ist. Aber könnten wir so eine Beschreibung geben, wie das Patrick gemacht hat? Würden wir alle vom Gleichen sprechen? Könnten wir unser Geschäftsmodell aufzeichnen? Wahrscheinlich nicht. Mike hat sich, und hier stelle ich ein ähnliches Modell vor wie beim Patrick, hat sich die 9 wichtigen Fragen eines Geschäftsmodells nicht gestellt. Ja, wer sind die Kundensegmente und was sind die wirklichen Probleme? Kennt er die Kunden wirklich oder kennt er nur sein Produkt und seine Lösung? Weil er begeistert ist von seinem Produkt und seiner Lösung. Was bietet er an? Löst er wirklich ein tatsächliches Problem? Ja? Nein? Weiß er, wie er am besten zu den Kunden kommt? Durch welche Kanäle? Hat er das studiert? Hat er das mit den Kunden studiert? Weiß er, welche Beziehungen er aufbauen sollte? Weiß er, für was die Kunden wirklich bereit sind zu zahlen? Durch welche Revenue Streams? Okay? Dann, wenn er das wüsste, müsste er sich natürlich dann auch fragen, ja, was ist die Wertschöpfungskette, was muss ich kennen, um das umzusetzen? Was sind die Key Resources? Brauche ich Programmierer? Brauche ich Intellectual Property? Was ist es, das ich brauche, um das rechts da umzusetzen? Was ist es, das ich als Startup wirklich beherrschen muss? Welche Aktivitäten? Programmierung, Research and Development, Marketing. Was sind die wirklichen Kernaktivitäten, die ich in meinem Geschäftsmodell durchführen muss? Und dann natürlich müsste sich Mike fragen, ja, mit wem könnte ich zusammenarbeiten, um, wie sagt man, leveraging auf Deutsch, um mein Geschäftsmodell zu hebeln, zu leveragen. Und dann natürlich, wenn ich die linke Seite hier kenne, kenne ich auch die Kostenstrukturen. Nur Mike ist noch nie so weit gegangen bei seinen Überlegungen über das Geschäftsmodell. Das heißt, Mike schaut sich das an, ich habe das Mike gezeigt, fragt er sich, ja, was soll ich jetzt mit dem machen? Das ist ja nur ein Konzept. Ja, vielleicht könnte das Mike als Toolbox brauchen und dann